Wars gegen Fallout 3 und Half-Life 2 ist auch dabei. Und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr. Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach. Manche Duelle sind echt ne Bitch. Und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus. Wem mach ich denn da was vor? Ahaha.
Ich hör Last Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Algi wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig, aber ich hör trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer, yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer.
Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing, zu einer kleinen Bonusfolge. Wir suchen das beste JRPG für Normies. Und was sich hinter dieser Frage verbirgt, das versuchen wir gleich zu klären. Aber erst einmal möchte ich euch unseren heutigen Gast vorstellen, nämlich den Michael Tschertschupan. Hallo Michael.
Hi, grüß dich. Schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
Hallo. Genau, du bist das erste Mal hier bei Last Game Standing. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist auch ein Teil von Insert Moin.
Ja, ganz genau. Ich bin da, ich glaube, jetzt seit 7 oder 8 Jahren mittlerweile Co-Moderator neben dem Manu. Das ist ja jetzt mittlerweile ein großes Team aus 4 Leuten. Die Nina und die Anne sind ja auch mit dabei. Ich bin einfach ab und zu, slide ich da mal irgendwie so rein mit meinen ganz weirden, absurden Themen, die sich teilweise auch, also zum Großteil um Horrorspiele und um japanische Spiele drehen. Und da sind natürlich auch viele JRPGs dabei, weswegen du mich wahrscheinlich angesprochen hast.
Genau, das Ganze kam so zustande, dass ich hatte mit dem Christian irgendwie darüber gesprochen und dann dachte ich mir, okay, zum Thema JRPGs gibt es nur eine Person, die man einladen muss und das ist halt Michael, weil, also seitdem ich dich kenne, du scheinst den lückenlosesten JRPG-Lebenslauf in der westlichen Welt zumindest zu haben.
Ja,
so aus meiner Perspektive. Und dann war es so, dazu muss ich sagen, der Christian, der kann heute leider hier nicht dabei sein, der hat berufliche Verpflichtungen. Und das stellt uns jetzt vor ein kleines Problem, weil dieser Zusatz, bestes JRPG für Normies, dieser Zusatz für Normies, der kam von Christian an. Das wollte der sozusagen haben. Ich wollte einfach nur bestes JRPG haben. Und jetzt sitzen wir hier und ich weiß nicht genau, was der Christian eigentlich damit meint.
Oh Gott.
Also erstens weiß ich nicht, was genau wie für Normies, also jetzt für normale GamerInnen oder was. Mhm. Und zweitens weiß ich nicht, was er damit meint, weil ich finde, JRPGs müssen doch, also da muss man doch nicht extra eins für Normies herauspicken, weil das ist doch jetzt wirklich kein besonders exotisches Genre.
Ja, ja, ja.
Also weißt du, ich meine, wenn das jetzt irgendwie sowas wäre wie, keine Ahnung, weirde usbekische Sexspiele für Normies, dann würde ich irgendwie verstehen, was er meint.
Ja.
Aber ich finde JRPGs, ich meine Final Fantasy oder so, das ist doch jetzt nicht, also das ist doch jetzt nicht mega exotisch.
Nee.
Das ist doch schon total normie.
Das stimmt. Also ich musste auch den Begriff jetzt erstmal überhaupt mal nachschlagen. Ne? Ich habe den habe ich auch öfter tatsächlich auch im Kontext von Animes zum Beispiel gehört. Ne? Ich habe hier und da Leute, die auch ganz gerne Anime gucken, verwenden diesen Begriff dann irgendwie auch. Und ich habe irgendwie, bin ich da einfach nicht so richtig im Loop und auch nicht so ganz in der Szene drin, dass ich verstehe, woher das ursprünglich kommt. Deswegen habe ich jetzt gerade mal Google bemüht und Normie ist a person who keeps up with mainstream media and does what popular culture tells them to do or in general is into trendy garbage. Also wie ich das jetzt interpretiere, ist, dass Normies Leute sind, die einfach jeden Scheiß hinterherlaufen, wenn er Mainstream ist.
Ja.
Ja.
Aber ich meine, also JRPGs sind doch Mainstream, oder?
Ich finde auch.
Ist das jetzt nur, weil du einfach diesen lückenlosen Lebenslauf hast und ich habe die ganze Zeit auf den Moment gewartet, wo ich das kurz einbringen kann. Und ich bin halt einer, der eine Platin-Trophäe in Yakuza 7 geholt hat, ja. und deswegen ja voll in dieser Welt ja auch eigentlich schon mit drin und eigentlich schon ganz weit oben in der Nahrungskette, wenn es darum geht, JRPGs auf ihr Normie-Gehalt zu beurteilen.
Ja, ja, und das ist interessant. Ich glaube, dass die Leute, die den Begriff Normie verwenden würden, jetzt mittlerweile sagen würden, ja, das ist Yakuza, ist ja viel zu Mainstream. Das ist ja gar kein Geheimtipp mehr. Ich denke, der rührt so ein bisschen, den zu verwenden, rührt so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen daher, dass Menschen, die so in besonders exotischen JRPGs drin sind, das ist ein großes weites Feld, können wir ja gleich nochmal detailliert drüber reden, aber da gibt's ja auch viele Sachen, die ein bisschen unbekannter sind und die eher so in so einer Nische stecken und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass sobald etwas zu populär wird, so etwas zu trendy wird, zu beliebt, dann haben sie das Gefühl, nee, das ist ja nichts Besonderes mehr. Ich möchte lieber bei meinem außergewöhnlichen exotischen Geschmack bleiben, um natürlich auch deswegen ein Gesprächsthema zu sein. Ich glaube, daher rührt so auch so ein bisschen dieser Begriff, so wie ich ihn jetzt verstehe, ne? Also da müssten wir jetzt eigentlich mal die Person fragen, die das Ganze überhaupt in den Topf geworfen hat.
Aber ja, das ist so wie damals, als ich Shoegaze gehört habe und dann wurde es zu Mainstream und dann bin ich auf Mainstream.
Ja, so also kann man sich das vorstellen. Ich glaube, so ist es, glaube ich, auch gemeint.
Okay, verstehe.
Ja, und ich denke, Yakuza hat ja jetzt, also ich freue mich mega darüber. Yakuza war jahrelang ein kleiner Geheimtipp und mittlerweile ist es einfach eins der meistgespielten Spiele überhaupt und jetzt haben die ja das Ding auf Xbox Live Game Pass noch draufgehauen, die ganze Serie, die ersten 6. Und das finde ich super, weil ich freue mich eigentlich drüber, wenn mehr Leute dieses außergewöhnliche Spiel erleben.
Ja. Also ich weiß. Also ich war sehr beeindruckt. Ja. Also das war mein erster Yakuza-Teil. Mhm. Also ich bin wirklich einfach, ich habe null Vorwissen gehabt. Und ich fand es am Anfang ungewöhnlich, aber mit ganz viel Herz. Und mit der Zeit habe ich aber auch festgestellt, was da auch für ein fein ziseliertes, kluges, auch auf der mechanischen Ebene, für ein kluges Spiel auch dahinter ist. Mhm. Von der Story ganz zu schweigen,
ja,
die wirklich, wirklich gut ist. Also ich habe, glaube ich, damals gesagt, das ist eine 7,2 in der Internet Movie Database. Und da wurde damals gesagt, ja, das ist ja irgendwie schlecht, aber für ein Computerspiel. Also da gibt es wenig Geschichten, denen ich eine 7,2 in der Internet Movie Database geben würde. Ja. Und das hat mich schon fasziniert und auch so dieser Einblick auch in die japanische Kultur. Ne? Also den fand ich auch sehr interessant. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das gespielt habe, dieses Spiel, muss ich wirklich sagen.
Da sind wir ja auch schon beim ersten Spiel. Vielleicht ist es auch eins der Spiele, die jetzt so in diese Grundfrage, also JRPGs für Normies, vielleicht auch reinfallen würde. Aber
ja, auf jeden Fall, ja, weil ich bin mega Normie. Also, was Computerspiele angeht, bin ich der krasseste Normie, den es gibt. Also ich meine, ich halte Anstoß 2 für das beste Spiel, das jemals erschienen
ist. Oh mein Gott!
Ich meine, mehr Normie geht ja nicht. Genau, also würde ich dir zustimmen, das ist, glaube ich, wirklich, also vielleicht hatte auch Christian Alt daran gedacht, weil das ist, glaube ich, wirklich, das ist halt sehr JRPG und es ist sehr für Normies.
Ja. Genau, und es hat halt, also, und es macht trotzdem was komplett anders. Also die Besonderheit ist, also Normies spielen JRPGs natürlich in irgendeiner Art von Fantasy-Welt, ne? Du hast dann irgendwie dein typisches Medieval-Setting irgendwie mit Rittern und allem. Oder du hast so Cyberpunk-Sachen und so, was ja auch cool ist. Also ich sage gar nicht, dass es schlecht ist, im Gegenteil. Aber das ist so das, was man oft unter JRPGs auch so versteht und sieht. Das ist eine Mischung aus so Elementen wie Steampunk, manchmal auch irgendwie Elektropunk und solche Sachen kommen damit rein. Und trotzdem hast du irgendwie auch große Monster und Drachen und alles und so. Und Yakuza 7 rührt ja eigentlich von der Serie, die eigentlich in der Realität ja fußt, ne? Das ist ja unsere Welt aus der Sicht eines großen Dragon Quest-Fans. Der Twist ist so geil. Also der Hauptcharakter ist so ein mega Fan von Dragon Quest, dass er die Kämpfe, die Straßenprügeleien in seiner Fantasie so interpretiert, wie wir es im Spiel auch sehen. Und für ihn sind halt Drachen und Monster dann halt eben nicht die wortwörtlichen Drachen und Monster, aber es sind dann einfach irgendwie total schräge Gestalten, die sich dann so in seinem Kopf zu so großen Bossen auch hochstilisieren und so etwas. Und das ist großartig. Und das, also selbst für Leute, die sehr viele JRPGs schon gespielt haben, so wie ich, war das so frisch. Also ich habe das im November oder Dezember letztes Jahr gespielt und so, und es wirkte so frisch und so neu. Und es hat aber trotzdem all diese Mechaniken und all die Dinge, die du aus dem Genre kennst und liebst. Ne? Es gibt das Rundenkampfsystem und natürlich auch extra Waffen und halt eine Party und den ganzen Kram. Und es ist alles drin und das ist ein Kunststück. Dieses Spiel, es schafft das Ganze. Sowohl Leute anzusprechen, die so Althasen in JRPG sind, aber auch Leute anzusprechen, die so völlig neu sind und sagen, ey, das sieht ungewöhnlich aus und das Setting ist jetzt nicht so krass abgefahren, ne? Also nicht so, auch wenn der Humor abgedreht ist, aber es spielt halt irgendwie noch so in einer echten Stadt und halt in einem echten, realistischen Umfeld. Damit kann ich was anfangen. Das ist einfach beide abholt. Das ist einfach so, also Chapeau, da habe ich so in die Hände geklatscht bei diesem Spiel. Einfach nur Applaus beigestanden und gesagt, dass man das so hinbekommt, ist ein Kunststück.
Ja, also ich würde dem wirklich uneingeschränkt zustimmen. Also, da ich ja gar nicht wusste, was mich erwartet, hat mich auch dieses Spiel wieder Schlag getroffen, weil das sowas Besonderes ist, sowas wirklich, wie ich es noch nie gesehen habe.
Ja.
Also, ich meine, also wirklich einfach so ein ungewöhnliches Spiel und dass das funktioniert, also diese ganzen Mechaniken immer in der realen Welt,
ja.
Das ist schon wirklich ganz, ganz großartig. Also, du hast vorher ganz kurz den Begriff Elektropunk kurz so im Vorbeigehen gestriffen.
Ja.
Für mich als Normie der Normies, was ist denn das?
Also
Elektropunk.
Immer wenn du sagst Punk, ne, wenn du das hinten dranhängst, dann heißt das ja im Grunde genommen, dass du eine bestimmte Richtung auf eine gewisse Weise mit Punk verbindest, ne? Punk im Sinne von ausflippen und wir machen Dinge, die nicht realistisch sind, wir machen, was wir wollen. Und es gibt ja Steampunk, das kennt man wahrscheinlich die meisten, wo die Idee der Dampftechnik so auf die Spitze getrieben ist, ne? Also, dass es dann auch wirklich große Flugmaschinen gibt und so.
Gerade ist ja
auch das Hope, gibt's halt eben. Ja?
Genau. Sag ruhig. Ist ja auch Hope Punk. Hope Punk. Ja. Kennst du Hope Punk?
Nee, Hope Punk kenne ich gar nicht.
Hope Punk ist gerade im Kommen.
Ja.
Das sind so Cyberpunk-Geschichten, die aber positiv sind. Also weißt du, in so einer, keine Ahnung, die Welt ist voller Solar, also Solarpunk gibt's auch, also sozusagen so eine Zukunft, wo alles so schön solargetrieben ist und super, super ökologisch. Und ich glaube, Solarpunk, falls das nicht stimmt, korrigiert mich bitte im Forum, ist dann wiederum eine Unterkategorie von Hopepunk. Also Hopepunk ist sozusagen eine positive Zukunfts-Dystopie, ist es ja dann nicht, eine Utopie.
Ja.
Genau, wo eben Technologie dazu beigetragen hat, dass es den Menschen und dem Planeten besser geht.
Das ist Hopepunk. Und dieses Elektropunk, das ist ja eigentlich eine Musikrichtung. Also es ist eine Musikrichtung, ich glaube, die ist in den 80ern entstanden, im Zuge der Revolution, ich glaube frühe 70er, späte 70er, Anfang 80er, wo dann halt solche Musikrichtungen mit Synthi und sowas alles auch tatsächlich experimentiert wurde und da gibt's halt auch Zusammenhänge mit der Wave- und Post-Punk-Szene und hat auch ein bisschen was mit Cyberpunk natürlich auch zu tun. Aber Elektropunk im Sinne von einer visuellen Gestaltung, also wenn man das wirklich so ins Art-Design eines Spiels irgendwie einbaut, dann denke ich auch eher so an, ach, jetzt kommt ein neues Wort, Tesla-Punk. wo so fette Tesla-Spulen, also die man so kennt, ne, wo die großen Blitze drumherum sind, so, wo das auch irgendwie eingebaut ist. Also, das, so kann man sich das.
Also, nächste LGS-Bonusfolge, bester Punk.
Bester Punk. Weil es ist wirklich, das ist super interessant. Also, ich habe mich nie wirklich gefragt, warum Cyberpunk heißt, ne. Ich habe einfach irgendwie, da habe ich lange nicht drüber nachgedacht und dann kam ja letztes Jahr das Spiel und dann haben viele Leute auf YouTube extrem hochwertige Dokumentationen zum Genre Cyberpunk produziert, die ich mir auch angeguckt habe und da wurde dann auch so der Ursprung von dem Ganzen erklärt und da ist mir dann erstmal so, also wirklich spät in meinem Leben das Lichtlein aufgegangen, ach so, das Punk heißt, dass man das Ganze quasi ne, übertreibt und im Prinzip kannst du es mit allem mischen. Deswegen Cyberpunk ist ja so auch einfach diese Idee, dass diese ganze Technik und die Augmentierung und so weit geht, dass es halt irgendwann so sein eigenes Biest irgendwie so wird. Und so kann man diese ganzen Sachen vielleicht ein bisschen verstehen. Entschuldigung. Bei Cyberpunk, Steampunk, da denke ich auch so an Final Fantasy 13 zum Beispiel. Also da hat man halt auch viele Science-Fiction-Elemente drin, die auch wahnsinnig übertrieben sind. Oder Steampunk, ganz berühmt, ist natürlich auch Final Fantasy 7. Das wissen, es denken sich wahrscheinlich viele Leute nicht, aber das ist tatsächlich auch, da sind auch ganz viele Steampunk-Elemente mit drin, durch diese industriellen Umgebungen und so weiter.
Ja, ich finde, dass die in der Neuauflage, also in dem Remaster, Remake, aber deutlicher herauskommen als, oder vielleicht habe ich es damals nicht so ganz begriffen, aber ich finde, also bei der Neuauflage fällt einem das sofort auf, wie steampunkig das ist, also,
Was auch geil ist, also ich finde, Remake habe ich leider, jetzt sagst du ja, ich bin ja der JRPG-Experte, ich muss aber dazugeben, dass ich das Remake noch gar nicht durchgespielt habe, weil das Jahr 2020 sehr,
Kampfsystem nicht mehr.
Ach so, ja. Aber das ist ein Spiel, aber ich habe mich sehr gefreut, dass das PS5-Update jetzt kommt, das warte ich dann auch so lange und spiele das dann mit dieser neuen Version. Das Jahr 2020 war sehr hart, zumal ein Zeitbudget, was Spiele betraf, ist das leider hinten runtergefallen. Aber was ich gesehen habe, meine Partnerin hat das gespielt, auf dem Beamer auch, fett groß aufgezogen. Ich glaube, die Größe sind 120 Zoll oder so. Und das sah einfach gut aus. Ja, das sah so gut aus. Ja.
Es sieht mega gut aus, das Spiel. Aber mein Gott, das Kampfsystem ist einfach nicht so meins. Aber vielleicht bin ich einfach unmusikalisch. Mhm. Für das Spiel. Also vielleicht fehlt mir da einfach so irgendein Sinn dafür, aber mein Gott. Aber trotzdem, würdest du denn Final Fantasy VII als nominieren als bestes JRPG für Normies?
Ja. Ich glaube, das ist so eine Pflichtnominierung. Ne? Es gibt ja manchmal so bei so Preisverleihungen einfach so Titel, wo du sagst, die müssen irgendwie aus Prinzip da drauf. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt, also mir persönlich, von dem, was ich bisher gespielt habe, also im Gegensatz zu Final Fantasy habe ich halt nicht durchgespielt und Yakuza 7 habe ich durchgespielt. So, das muss man da auch noch dazu sagen. Ich habe nicht das ganze Spiel von Final Fantasy gesehen, wo gemerkt hat, dass wahrscheinlich niemand, weil das Spiel ist ja auch noch nicht fertig. Aber die Sachen, also von dem, was ich aber gesehen habe, ist das halt einfach sehr zugänglich. Ich glaube, Zugänglichkeit spielt bei sowas, bei so einer Frage für Normies auch einfach eine große Rolle. Denn JRPGs können, und wir kennen es ja auch vom westlichen Rollenspielen, so wie Gothic oder so, oder vielen, vielen anderen Sachen. Es gab jetzt auch das Disco Elysium zum Beispiel, das rausgekommen ist und so, auch ein fantastisches Spiel. Diese Spiele können aber mitunter sehr komplexe Systeme haben. Und es gibt sehr viele japanische Rollenspieler, die ich auch feiere, die sind auch sehr gut, die aber so komplexe Systeme haben, dass du auch einfach sehr lange brauchst, um dich reinzuarbeiten. Also ein berühmtes Beispiel, eins meiner Lieblingsspiele ist Resonance of Fate. Das kam damals auf der PS3 raus und da gab es jetzt eine Neuauflage für PS4. Und es hat ein Kampfsystem so mit Schusswaffen und alles irgendwie auch so halbwegs rundenbasiert und sehr kompliziert mit verschiedenen Charakterklassen und so. Und bis man da durchgestiegen hat, steht man viele Tode und das ist relativ frustrierend. Und Final Fantasy macht das halt, hat einen anderen Ansatz. Final Fantasy sagt so, ja, klar wollen wir den Spieler auch herausfordern, aber es geht hier vielmehr um dieses Erlebnis, ne, um dieses Abenteuererlebnis. Wir nehmen die Leute mit auf eine Reise, wir stehen die Charaktere sehr, sehr stark in den Vordergrund und so. Hier ist also eher zweitrangig, ob wir jetzt tatsächlich komplexe Systeme einbauen. Wir wollen eher eine Zugänglichkeit schaffen, weil das eben halt auch ein Titel ist, auch aus wirtschaftlicher Sicht, der einfach von sehr vielen Leuten gespielt werden soll und auch von vielen Leuten verstanden werden soll. Und ich glaube, deshalb haben sie sich für dieses Kampfsystem da entschieden, für das Echtzeitkampfsystem. Ich würde das der Zugänglichkeit zuwerten. Ich finde Yakuza 7 tatsächlich komplizierter als Final Fantasy 7.
Ja, ist es auch.
Ja, weil man da wirklich, da muss man ja durch die ganzen Klassen und so durchsteigen erstmal und
genau. Und du kannst, genau, also diese ganzen Klassen und wie du dann deine Party halt zusammensetzt und so, das ist, und du hast halt quasi ein Stufensystem und du hast halt noch ein Rangsystem bei den Klassen, ne? Also es ist dann auch nochmal so ein Ding. Du hast, ich glaube, wenn wir über, also du hast jetzt Resonance of Fate erwähnt. Ja. Und da sind wir, glaube ich, auf so einem Gleis, wo ich sowieso noch mal kurz hin wollte, weil du hast vorher gesagt, es gibt ein großes, weites Feld an eben JRPGs, die, ich weiß nicht mehr genau, wie deine Formulierung war, aber halt so ein bisschen abseitig sind. Mhm. Oder eben so auf ihre Art besonders, die man vielleicht hier nicht im Westen überhaupt gar nicht kennt. Magst du mal dieses weite Feld ein bisschen für uns ausleuchten?
Also eins, was ich auch empfehlen würde für Leute, die da ein bisschen tiefer einsteigen würden und die auch tatsächlich Zeit haben, sich mal mehrere Wochen mit der Serie zu befassen, ist die Trails of Cold Steel Serie. Da gibt es mittlerweile 4 Teile. Und das sind wiederum, ist ein Ableger, also diese 4 Teile, diese Saga ist wiederum Ableger eines viel größeren Universums. Aber man kann das für sich...
Wie heißt das?
Trails of Cold Steel. Heißt das.
Ah, okay.
Das hat damals auf der PS3 angefangen und dann haben die dann, das ist von Niamh Falcom das Spiel, die haben zum Beispiel auch die Yeast-Serie gemacht und das ist eine sehr interessante Serie, die so ein bisschen unter ferner Liefen gelaufen ist, weil sie nicht das große Budget hat wie andere Titel. Es sieht halt aus wie ein altes Spiel. Also du kaufst jetzt das aktuelle, den dritten Teil und oder den vierten und das sind halt, die sehen halt aus wie, als wäre das ein Spiel, das wäre auf der PlayStation 2 rausgekommen, bloß in HD-Grafik. Ne? Also gar nicht zu vergleichen mit Final Fantasy 7, was die Charaktermodelle und die Grafiken und sowas alles drumherum geht. Und das ist so das Erste, wo viele dann auch sagen, nee. Also ich bin mir ziemlich sicher, ziemlich viele Leute haben halt Bock auf auch geile Grafik einfach, ne? Und deswegen haben sie auch Bock, dann sowas wie Final Fantasy 7 zu spielen, was ich nicht negativ meine, sondern es ist ja auch cool, so ein audiovisuelles Erlebnis zu haben. Aber es ist eine andere Zielgruppe, die da angesprochen wird. Sondern das sind Leute, die wollen sich reinfuchsen in Systeme und die wollen wirklich Kampfsysteme auseinandernehmen. Für die ist dann so eine Serie wie Tales of Cold Steel sehr gut geeignet, weil das Kampfsystem, das ist so ein rumbasiertes Ding, wo so eine Gruppe von so Militär-Highschoolern, würde ich sagen, also es sind so Leute, so junge Menschen auf so einer Militärschule, so ähnlich wie Valkyria Chronicles vielleicht, da haben die treten halt in einer großen Verschwörung, das geht auch wirklich über 4 Spiele hinweg, treten die auf eine große Reise an, wo sie merken, dass sie in ein großes politisches Komplott geraten. Und das geht dann so in eine Dimension rein, die wirklich sehr, sehr groß ist, so im Sinne von Game of Thrones. Also was man nicht in einer Staffel erzählen kann, sondern man braucht 4 Spiele dafür, um dieses große Universum überhaupt zu erzählen. Und es ist ein mega Geheimtipp für viele JRPG-Fans, also das wird sehr hoch gehalten von sehr vielen Leuten, aber in der breiten Öffentlichkeit merkst du wenig davon, weil so die klassischen großen Medienhäuser kein Interesse daran haben, das irgendwie abzudecken. Ne? Also es gibt so die kleineren Blogs, so zum Beispiel JP Games, viele Grüße, die halt ehrenamtlich dann ihre Artikel schreiben und so weiter und darüber dann berichten, aber das findest du normalerweise in der klassischen Presse nicht, weil es halt einfach nicht groß genug ist.
Und man müsste eben dann auch noch mit Teil 1 einsteigen.
Richtig.
Also das ist natürlich dann auch nochmal so, ja. Wow.
Ja, es ist halt eine zusammenhängende Story. Das ist halt auch so eine extra Hürde. Ne? Es ist genau das Ding, was bei Yakuza ja auch passiert ist. Ne? Yakuza 7 ist für viele das erste Spiel, weil sie wussten, okay, neuer Charakter, ist zwar dasselbe Universum, aber neue Figur, neue Story, neuer Story-Arc so. Und Fans nehmen da zwar was mit und erkennen ein paar Sachen mehr und erkennen mehr Zusammenhänge, aber du kannst es auch völlig isoliert spielen. Und die Final Fantasy sind ja schon immer in sich geschlossen gewesen. Da gab es ja mit Ausnahme der 13er-Reihe, wo es 3 Teile gab, die zusammenhingen, und 10 und 10-2, ist ja eigentlich jedes Final Fantasy in sich geschlossen. Und da gibt es dann natürlich hier und da noch so ein paar Spin-Off-Titel, die dazugehören. Aber normalerweise kannst du die halt für sich spielen. Und es gibt halt auch Reihen wie Trails of Cold Steel, wo du dann sagst, ja, das ist einfach eine mega zusammenhängende Story. Du hast halt nichts davon, wenn du jetzt den vierten Teil anfängst, weil dann kannst du dir den Story-Recap angucken, aber der emotionale Impact fehlt halt auch. Und das ist so ein bisschen, wenn ihr euch jetzt fragt, hey, emotionaler Impact, dann würde ich das so ein bisschen mit, vielleicht mit so Serien wie Harry Potter oder so vergleichen. Wenn du siehst, wie Charaktere aufwachsen, ne? Wenn du siehst, wie Harry ab, ich weiß nicht, wann fängt das an, wenn er 6 ist oder 7 oder so, und dann man merkt halt, man macht diese ganze Entwicklung dann irgendwie mit ihm mit, ne? Wie er erwachsen wird, wie er durch die Pubertät geht und so, und wie er dann merkt, wie düster die Welt eigentlich um ihn herum ist und so weiter. Das hat ja auch so ein emotionales Gewicht, dass du mit diesen Charakteren irgendwie zusammenwächst. Und genau dasselbe passiert halt eben bei dieser Serie Trails of Cold Steel, dass du da am Anfang mit so Schülern, die dich eigentlich überhaupt nicht interessieren, die gehen so ihren Schulalltag nach und dann merken sie einfach Stück für Stück, je weiter sie kommen, je weiter sie in ihrer Schulkarriere kommen, was in eine Welt sie reingeraten, aber wie wertvoll aber auch vor allen Dingen Freundschaften sind und so. Und das hat natürlich ein anderes Gewicht. Und deswegen ist es auch wichtig, dann sowas in der Reihe zu spielen. Und deswegen ist es aber auch für viele Leute so eine Hürde. Also nichts für Normies auf jeden Fall.
Ja. So hört es sich an. Ja. Aber wenn wir so beim Thema Schule sind, wie ist so der Blick auf die Persona-Reihe, also aus der JRPG- Szene?
Also Persona ist Gold. Wird, okay. Ich glaube, es mag auch jeder. Ich denke sogar, dass die Kritik dafür geführt hat, dass so normale, also Normies, dieses Wort, ne? Aber ich sag's jetzt einfach mal, dass Normies oder dass Leute, die nicht so viel JRPG spielen, sind vielleicht sogar erschlagen sind am Anfang, ob gar des Umfangs und der vielen umfangreichen Texte. Ich meine, die neue Version, die Neuauflage, kannst du ja irgendwie bis zu 150 Stunden spielen. Das ist schon wahnsinnig viel Zeit, die du da in so ein Spiel investieren kannst. Ich finde aber, was Persona gut macht, ist, es in einen Style und in eine Geschichte zu verpacken, dass du nicht merkst, mit was für einem komplizierten Spiel du es da eigentlich zu tun hast. Und das kriegen sie echt gut hin. Und das ist etwas, was Trails of Cold Steel zum Beispiel nicht gut macht. Trails of Cold Steel kackt dir die Mechaniken hin so und sagt, arbeite damit. Und es gibt zwar eine Lernkurve, aber du musst halt einfach diesen, du als Anspruchsspieler kennst es vielleicht, es gibt halt Simulationen, die führen dich langsam an die Materie ran und dann gibt es andere Manager-Simulationen, hier hast du die Tabellen, hier kannst du jetzt alles Mögliche auf dem Markt machen.
Du meinst den Sega-Football-Manager?
Ich glaube, ja, war es das? Genau. Ja, es gibt halt so Spiele, die konfrontieren dich einfach fett mit den ganzen Tag. Und manche Spieler wollen das auch. Manche Spieler wollen den Industriegiganten spielen oder so und wollen ja auch sich reinarbeiten. Es ist wie Leute, die gerne, es ist ein Unterschied, ob man zum Beispiel sowas wie einen Flight Simulator spielen will, weil man einfach nur fliegen will oder einen Flight Simulator spielen will, weil man mit den ganzen Instrumenten sich auseinandersetzen will und dann erstmal guckt, und wie starte ich mein Flugzeug überhaupt. Und diese Unterscheidung gibt es natürlich auch bei Spielern. Ich glaube, dass so Mainstream-Spieler gerne einfach jedes Genre auch mal mitnehmen und auch dynamisch sind und sagen, ja, ich stimme auch gerne bei so einem Persona mit und arbeite mich auch gerne in so ein Rollenspielsystem rein. Und irgendwann ist aber so eine Grenze, wo es zu nerdig wird, zu kompliziert, zu komplex, zu viel Arbeit. Und das kriegt Persona wirklich gut hin, diese Arbeit zu verstecken. Du merkst einfach, du spielst so 30 Stunden und hast in diesen 30 Stunden voll viele Sachen gelernt und merkst einfach überhaupt nicht, wie spielerisch dieses Spiel das beigebracht hat, einfach weil die Charaktere gut geschrieben sind und weil das Ding einfach fett Style hat. Also die Musik und der Sound und so, das ist einfach etwas, was viele Leute total abholt. Selbst Leute abholt, die einfach Anime nicht mal mögen, ne? Also die mit der Ästhetik eigentlich nichts anfangen können, aber einfach zugeben müssen, dass es steilgeil gemacht ist.
Okay, ich habe jetzt auf meiner Nominierungsliste Yakuza 7, Final Fantasy 7 und Persona 5. Mhm. Also ich glaube, das sind schon mal drei gute Kandidaten. Vielleicht jetzt noch zwei. Was könnte man dann noch auf die Liste schreiben, um ein für alle Mal zu klären, welches das beste JRPG für Normies ist?
Ich glaube, dass Ni no Kuni ziemlich noch ein Kandidat wäre. Ich bin persönlich nicht so ein großer Fan von Ni no Kuni.
Eins oder zwei?
Gute Frage. Gute Frage. Die sind so unterschiedlich, die beiden. Ich mochte den zweiten zwar lieber, ich würde aber fast sagen, eher den ersten, weil der den größeren Appeal hat und weil der auch in so einer Remaster-Version vor ein paar Monaten auch rausgekommen ist. Den kann man jetzt halt auch auf der PS4 spielen. Ich denke, das hat einen großen Appeal, weil Ghibli generell etwas ist, was viele Leute auch anspricht. Mich auch. Also ich bin ja enttäuscht, weil es Ghibli ist, weil das nicht diese Größe der Filme erreicht hat, was die Story und so anbelangt und so. Und da sind aber Mechaniken drin, die viele Leute mögen. Also da ist so ein bisschen Pokémon mit drin. Man muss diese Kreaturen sammeln und die halt im Kampf einsetzen. Das spricht sehr viele Leute an. Es hat einen sehr, sehr schönen Zeichentrickstil. Der ist wirklich wunderschön. Sieht jetzt in HD halt wirklich auch noch mal ein bisschen besser aus. Das ganze Ding gibt's halt, das ganze Ding hat eine Story, mit der man sich leicht identifizieren kann. Ich denke, das sollte man auch auf so eine Liste packen. Und ich weiß, dass sehr viele Leute es sehr mögen, weil es ist ein Spiel, auch wenn ich das kritisiere, mit viel Herz. Mich hat nur die Story irgendwann sehr enttäuscht. Ich fand, irgendwie hat das zum Schluss hin irgendwie zu nichts geführt und die Pointe ging irgendwann verloren. Der Anfang hat mich noch sehr gepackt. Ne? Das war ein sehr emotionales Schicksal von einem Jungen, der seine Mutter verliert und so. Und das hat mich dann auch wirklich sehr traurig gemacht. Ja, und irgendwie hatte man dann irgendwann das Gefühl, dass das Spiel vergessen hat, dass es eigentlich so eine Geschichte erzählen wollte, dass es eigentlich um diese Entwicklung des Jungen geht, dass es um sein Trauma geht. Und irgendwann ging es dann nur noch um Fantasy-Kreaturen. Das hat mir dann nicht mehr so gut gefallen. Ich weiß aber, dass es einen hohen Stand auf viele Leute hat. Deswegen würde ich das auf jeden Fall auch auf diese Liste draufpacken.
Was ist mit Octopath Traveler?
Das
gibt's gerade im Game Pass natürlich.
Ach, ist das jetzt portiert worden auf die
weiß nicht, ja, also es gibt es im Game Pass und der Xbox. Ja.
Ach, witzig. Ich dachte,
ich habe das halt auf der Switch gespielt und ich fand es mega gut. Das sehr, sehr gerne gespielt.
Ja. Ich wusste gar nicht, dass das jetzt portiert worden ist. Cool. Muss ich mal gucken. Weil ich habe es auch auf der
Switch gespielt. Glaube ich, seit dieser Woche.
Ja. Grafik ist großartig.
Ja, ist großartig.
Ja. Wie ist es denn? Ich weiß, ich bin da am Schwanken. Für dieselben Entwickler oder aus denselben Rio kommt ja auch Bravely Default 2.
Okay.
Das wäre auch. Das ist,
muss man das kennen?
Bravely Default ist ein Handheld-Spiel gewesen für ein 3DS. Und der ist jetzt der zweite Teil für die Switch rausgekommen. Und das kommt auch von Square Enix. Aber es sind nicht dieselben Entwickler. Ja, Octopath Traveler finde ich persönlich sehr gut. Das hat ganz schön viel Kritik abbekommen, habe ich das Gefühl.
Ja. Also ich hatte auch, also ich kann mich noch an die, also damalige Zeit erinnern, da, also ich weiß nicht, ob ich mich damals ein bisschen getäuscht habe, das ist immer auch ein bisschen die Frage, in welcher Blase man sich da gerade befindet, aber das galt als, in meiner Wahrnehmung, als umstrittenes Spiel. Hm. Als gutes Spiel, aber schon irgendwie so ein bisschen umstritten.
Ja.
Und als ich dann gespielt habe, muss ich sagen, fand ich es einfach nur sehr, sehr gut.
Ja.
Also sehr, sehr, sehr gut.
Ja, hat mir auch sehr gefallen. Ich finde es gut, weil es eine gute Brücke schlägt zwischen den klassischen JRPGs, die wir so vom Super Nintendo kennen, genau, ne? Mit dieser 16-Bit-Grafik. Genau. Und weil es aber trotzdem in den richtigen Aspekten modernisiert ist, ne? Also klar, es gibt eine 3D-Karte und so, aber ich meine auch, was das Spiel, dem Spielfluss betrifft, da sind so viele nervige Sachen einfach
drin, ne? Die haben sich schon auch ein paar Sachen da im Kampfsystem einfallen lassen.
Ja. Wie viele Spiele dürfen denn auf diese Liste drauf?
Das ist egal. Ich hätte aber noch eine Frage zu einer anderen großen, langen Reihe.
Ja.
Und zwar Dragon Quest.
Oh, ich wusste, dass es kommt. Das kommt jetzt.
Ja, weil, also ich habe noch nie einen Dragon Quest gespielt und das war letztens auch im Game Pass.
Ja.
Und ich habe das nur, also ich habe es jetzt nur so 5 Minuten angespielt. Und ich meine das nicht böse eigentlich, aber ich fand es mega uncool. Ich weiß gar nicht. Also ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll. Ich fand es einfach extrem uncool. Also ja. Richtig, richtig uncool.
Ja.
Also es ist halt so, das ist, war so uncool, dass ich mir schon fast dachte, ist es nicht auch jetzt schon wieder ein bisschen cool, weil das so richtig ist, wir scheißen auf eure ganze Coolness. Ja? Wir machen hier ein JRPG für Normies, ja. Und das ist jetzt halt hier einfach mal das süße Bauerndorf und das ist jetzt irgendwie so, das Mädchen steht dabei, wenn du irgendwie gegen 3 so grüne Glitschbälle kämpfst im ersten Kampf und so. Also es ist so, das wirkt so aus der Zeit gefallen und so. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob das, also ist das eine Serienkonvention, die dort quasi eingehalten wird, so wie bei Mario, oder ist das so ein Spiel, das quasi, also der See ist sehr tief vielleicht, ja, und das wirkt nur so am Anfang, aber später, keine Ahnung, tun sich dann unglaubliche erzählerische und psychische Abgründe auf in der Charakterentwicklung oder so. Also war ich mir nicht sicher nach diesen 5 Minuten.
Also, ja, Dragon Quest ist so eine Serie. Ich weiß genau, was du meinst, ne? Ich weiß genau, es ist sehr, sehr altmodisch. Und auch was die Rollenbilder betrifft, ist es sehr altmodisch. Es ist, und ich denke, das spricht aber auch genau diese Leute an. Das ist ein altmodisches Spiel in einem neuen Technikgewand. Ich finde es nicht schlecht. Also ich finde, wenn man weiß, worauf man sich da einlässt, dann kann man mit Dragon Quest viel Spaß haben, weil es durchaus, es wird auch besser, von der Story tatsächlich besser. Später kommen ganz interessante Figuren, die ich auch mochte. Und es hat auch wirklich gute Story-Momente, aber nicht auf einem Level von einem, ich weiß nicht, Yakuza oder so. Auf gar keinen Fall. Mhm. Nicht mal in einem Ansatz. Also, weil das Spiel kriegt halt auch, also Yakuza ist natürlich jetzt auch ein besonderer Fall, weil es ja wirklich auch sehr viele Stimmungen des Lebens sehr gut in eine Geschichte reinpacken kann. Da liegt ja wirklich Freud und Leid sehr nah beieinander. Das kriegt auch keine Serie so gut hin. Es ist, aber bei Dragon Quest ist es halt wirklich so, dass die, das ist wirklich sehr, sehr altmodisch. Ne? Das ist so, als würdest du irgendwie so einen alten Fantasy-Roman entstauben, den du irgendwie auf dem Dachbogen gefunden hast und dann sagen so, ja, das werde ich jetzt irgendwie umschreiben in ein digitalisieren in irgendeiner Form, einfach irgendwie erneuern. Also im Herzen ist es halt immer noch dieses oldschoolige Spiel. Und es, wenn du das nicht magst, ich glaube auch nicht, dass das Spiel dann am Ende überzeugen wird. Denn es hat nämlich auch ein sehr oldschooliges Dungeon-Design und eine sehr strikte Trennung zwischen Dungeon und Oberwelt und solche Sachen und akzentuiert das auch sehr viel stärker als andere Spiele. Und ich muss auch dazu sagen, dieser Akira Yoyuaka Zeichenstil, ne, mit diesen großen Augen, der Typ, der Dragon Ball gemacht hat. Mhm. Ich komme darauf nicht so klar. Ich bin da so, also ich bin so, ich hasse Dragon Quest nicht, aber es ist nicht mein Favorit, weil es so, also weil mir schon diese Augen, die verfolgen mich im Schlaf. Das ist irgendwie, ja. Es ist sehr gruselig.
Also ich würde sagen, wir nominieren das trotzdem. Und zwar aus dem simplen Grund.
Ja.
Wir suchen ja das beste JRPG für Normies.
Ja.
Das heißt, es gibt Spiele, da ist das Spiel besser, also ist die Qualität des Spiels mehr ausgeprägt. Und bei anderen Spielen ist vielleicht die Qualität des Spiels nicht so ausgeprägt, dafür aber quasi die Normie-Qualität, also es ist halt besser für Normies geeignet. Ich glaube, das sind einfach so zwei Dinge, die man so ein bisschen gegeneinander abwägen muss. Und vielleicht ist Dragon Quest jetzt nicht das allerbeste JRPG, wenn wir uns heute so die JRPGs anschauen. Aber der Normie-Gehalt ist so sehr ausgeprägt, dass es so gut in diese Kategorie reinpasst. Also, weißt du, es ist so, wie wenn. Keine Ahnung, du musst nicht, also keine Ahnung, es kann ja sein, dass Ronaldo der bessere Spieler ist als irgendein defensiver Mittelspieler von Bayer Leverkusen oder sowas.
Ja.
Aber vielleicht ist Ronaldo halt auf der Position trotzdem schlechter. Und weil halt Dragon Quest einfach die genau dieses, also so normie es wie ein Spiel nur sein kann,
ja,
würde ich sagen, hat es einen Platz zumindest auf der Nominierungsliste verdient.
Das ist.
Und Dragon Quest ist dann auch egal, welches man da nominiert, oder?
Ja, das
10, wo sind wir da angelangt mittlerweile bei der
Boah, Serie? Ich komme auch mit den Nummern immer durcheinander. Ist es jetzt 9 oder 10?
Machen wir mal 10. 11? Machen wir mal 10.
Ja. Ich glaube, aber 10. Vorsicht, ein Teil davon war nur online. Ich glaube sogar fast
sehr. Okay. Ja, dann checke ich das jetzt mal bei Wikipedia. Während du vielleicht eine weitere Nominierung vorstellst.
Ja, ich würde gerne ein Spiel vorstellen, das jetzt eher Geheimtipp-Charakter hat, aber ich glaube, das ist für Normies, dieses Wort, ne? Also für Leute, ich formuliere es jetzt mal ein bisschen um. Also für Leute, die nicht so viele Rollenspiele spielen, aber trotzdem interessant sein kann. Und zwar, also wir haben vorhin gesagt, dass Yakuza so hervorsticht, weil es eine etwas ungewöhnliche Geschichte hat und weil es halt jetzt auch nicht um das, ne, um das Ende der Welt geht, sondern um die persönliche Reise des Helden, ne, die typische Heldenreise. Die Sache ist, dass da gibt's eine andere Spielserie, die jetzt zwar nicht in unserer Welt spielt, also in unserer Realität, in der Neuzeit, sondern das auch in Fantasy spielt und das aber auch seit Jahren einfach eine treue Fangemeinde hat. Und das ist die Atelier-Serie. Da ist jetzt letztens Atelier Riser rausgekommen, Riser 2. Und das Konzept von diesen Spielen ist, dass du da immer eine Alchemistin spielst, die versucht, irgendwie ihre Ausbildung abzuschließen oder irgendwie so die Sachen zu machen. Hm. Und um mehr geht's nicht. Es geht nicht um den Untergang der Welt und es geht auch nicht darum, irgendwie, keine Ahnung, jemanden zu rächen und es geht auch nicht darum, einen Mordkomplott aufzulösen und so und da ist jetzt auch nicht irgendwie kosmischer Horror also drin und so.
Man spielt eine Alchemistin, also in etwa so wie die berühmte Frieda,
ja.
Alchemistin in In Skyrim, also kleiner Insider hier in der Community, wir hatten besten NPC und ich habe irgendeine Alchemistin aus Skyrim nominiert, die hieß Frieda.
Ja.
Also es ist quasi die Frieda der JRPGs, die man da spielt.
Ich kenne Frieda jetzt nicht, ich vermute aber mal, das ist ein Schreck. Das sind Personen, die ein schrecklich normales Leben führen, die auch selber sehr normal sind. Also die wirklich, das sind alltägliche Charaktere. Und das Tolle ist halt eben, dass es immer darum geht, das geht halt immer sehr stark um das Thema Selbstbestimmung. Ne? Die wollen halt irgendwie aus diesem Trott raus und sagen, ich will irgendwas mit meinem Leben machen. Ich fange jetzt diese Alchemistenausbildung an. Und die Abenteuer, in die sie dann reingeraten, sind dann zwar schon kleine Abenteuer, dass sie dann mal Ruinen erforschen und auch gegen Monster kämpfen und so etwas und so. Aber es ist nicht dieser Big Scale. Es ist nicht dieser so, wow, Final Fantasy, überall Explosionen und hier ist die Armee und da gibt es dann irgendwie einen Riesenkrieg und so. Und es geht nicht um Terroranschläge oder sowas. Das ist alles sehr gechillt und alles sehr, sehr entspannt. Und die Serie hat einen ganz grundsätzlichen, sehr, sehr starken, positiven Vibe, der von Spielern sehr geschätzt wird. Das ist so das perfekte Spiel, wenn du einen echt langen Tag hattest und du sagst, so, jetzt würde ich gerne was zocken, aber es muss jetzt nicht sein, was mich beballert mit audiovisuellen Eindrücken. Es muss jetzt nicht die Michael Bay-Action sein. Dann kommen die Leute oft gerne zu dir Atelier zurück, weil das Spiel einfach so einen Gameplay-Loop hat, wo du, ne, du gehst raus, sammelst deine Sachen in der Wildnis, du musst halt so Ressourcen einsammeln, gehst du zurück in dein Atelier und craftest dann dort neue Sachen. Das hat so ein Crafting-System und du kannst dann immer weiter optimieren und Sachen immer besser machen und so. Du musst jetzt aber auch nicht unbedingt was machen, sondern es werden so ein paar sehr niedrige Ziele gesetzt, um das Spiel halt durchzuspielen und du kannst aber dann gucken, wenn ich das packe, dann irgendwie weiter in diese Systeme einzusteigen. Das Spiel stresst dich nicht. Also das Spiel hat nicht so einen Zeitdruck. Die Neueren wohl bemerken. Cool. Es gibt irgendwo in der Mitte auf der PlayStation 3, da müsst ihr dann aufpassen. Ich glaube, das ist die Dusk-Serie, die genauen Namen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Das waren die einzige mit einem Zeitlimit, aber bei Riser zum Beispiel, dem aktuellen, das jetzt Anfang des Jahres rausgekommen ist, hast du diesen Zeitdruck nicht. Und viele Leute wissen, dass diese Serie existiert, weil sie taucht ja auch immer wieder auf. Das hat jetzt mittlerweile, gibt's da, weiß ich nicht, über 20 Teile oder so, die sind halt schon lange dabei. Okay. Das ist richtig umfangreich. Man kann die aber spielen, ohne dass man die Vorgänger kennt. Ne? Also es ist so ähnlich wie bei Final Fantasy, dass es irgendwie in sich geschlossene Geschichten sind. Und ihr könnt sogar den zweiten Teil, also Atelier Riser 2, auch einfach anfangen, ohne jetzt die Vorgeschichte des ersten zu kennen, weil am Anfang gibt's ein Story-Recap und so weltbewegend ist das jetzt Ganze jetzt auch nicht. Das Ding ist halt nur, ich glaube, die Attraktivität fürs Mainstream-Publikum ist nicht so hoch, weil so ähnlich wie bei Trails of Cold Steel, es ist halt einfach keine High-Budget-Produktion. Ne? Es sieht nett aus, aber es sieht nicht grafisch spektakulär aus mit super Top-Ding.
Ja, aber es ist voll okay.
Also. Aber ich find's, also die wichtigen Sachen, für mich persönlich, ich habe das total genossen, das Riser 2. Das war jetzt gerade in dieser Pandemie-Scheiße genau das Richtige, so ein positives Ding mit einer fröhlichen Protagonistin, die halt auch oft lächelt und die trifft Freunde, die halt auch sich die einfach Lebensfreude ausstrahlen, ne? Und die einfach irgendwie, da hast du nicht so viele. Da gibt's kaum depressive Gedanken überhaupt in diesem Spiel. Und das tut wirklich gut. War wirklich Kopfurlaub für mich, das zu spielen. Würde ich gerne nominieren als Geheimtipp.
Schön. Also das ist tatsächlich ein Spiel. Ich habe jetzt parallel auch ein bisschen gegoogelt. Hat exzellente Wertungen bekommen. Mhm. Ist für Steam, glaube ich, erschienen. Und also für PC und PlayStation.
Gibt's für alles. Switch-Version, genau, muss man ein bisschen vorwarnen. Die läuft nicht so gut, die Switch-Version. Ich habe es aber auf der PS4/PS5 gespielt. Da gibt's auch so einen PS5-Port, den man umsonst bekommt, wenn man die PSP-Version kauft. Müsst ihr gucken. Also dann taucht so ein Symbol in dem Menü da auf. Der startet automatisch die PS4-Version, aber wenn man genau guckt in diesem Game Hub, dann gibt's so ein Icon, da kann man draufklicken, dann kriegt man auch die PS5-Version. Sieht jetzt nicht so viel besser aus, aber die Ladezeiten sind halt quasi weg und das ganze Kantenfilm verschwindet. Und ich fand's richtig gut. Es ist nicht dieses cinematische Erlebnis. Das muss man nochmal betonen. Es ist nicht Final Fantasy VII, wo du am Ende irgendwie im Kopf hast, wow, da ist die Plattform runtergekommen oder es ist eine Riesenexplosion gewesen und Wahnsinn, was mit den Charakteren alles passiert und es ist auch nicht State-of-the-Art-Grafik. Das muss aber gar nicht sein. Und ich glaube, dass es sehr viele Leute überrascht sein werden, wie lange sie da spielen werden. Wenn man die erste Einstiegshürde hat, dass man merkt, okay, es ist nicht High-Budget und es fühlt sich jetzt auch nicht so geschliffen an wie andere Spiele, man kommt mit der Zeit rein und es hat nicht umsonst so viele Fans bekommen. Ja.
Ich hätte noch eine Frage zu. Ich glaube, es ist eine sehr. Und jetzt wird es leider sehr gefährlich, weil okay. Ich weiß weder den Namen des Spiels Noch weiß ich, ob es überhaupt ein JRPG ist. Ja. Ich glaube aber, es ist eins, zumindest wirkt es vom Artdesign so. Und den Namen weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass der Name quasi ist eine Zahl. Und zwar sowas wie 14 oder 17 oder sowas. Also kein Teil, sondern die Serie heißt so. Du weißt nicht zufällig, was ich meinen könnte.
Es gibt für PSP ein Spiel von hier am Falcon, das heißt 2. Das wurde aber nie übersetzt.
Nee, es ist.
Meinst du nicht, ne?
Warte mal, ich glaube, es wurde auch letztens in so einem. Hier bei Last Game, das schneide ich dann raus, wurde, glaube ich, auch letztens hier bei Last Game Standing erwähnt auch.
Meinst du Yeez vielleicht? YS?
Ja, das kann
sein. Ah!
Ja, genau, YS.
Ja.
Oh Gott, das ist gar keine Zahl.
Nee.
Oh Gott.
Nein, aber das.
Ich habe das immer für irgendwie, weil ich das immer nur so kurz so aus den Augenwinkeln gesehen habe, dachte ich immer, das ist irgendwie eine römische Zahl und dann ist irgendwie, ach nee, das ist so völliger Unsinn.
Nein, das heißt, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht. Yeez, Wise, keine Ahnung, tue ich mir auch immer schwer. Excellent. Hätte ich jetzt eh zum Schluss, wenn wir vielleicht über ein paar Geheimtipps gesprochen hätten, eh angesprochen. Yeez ist super. Ich habe mich eine Zeit lang mit dem Entwickler beschäftigt. Es gibt einen japanischen Entwickler, ein Traditionsunternehmen, die heißen Nihon Falcom. Falcom wird es einfach geschrieben. Und die sind schon seit den, ich glaube, frühe 80er oder späte 80er, frühe 90er, so dieser Bereich. Ne? Also die machen schon seit Ewigkeiten Spiele. Und die halten sich, weil sie immer genau wissen, was ihr Publikum ist und wie sie die Skala halt halten. Ne? Deswegen auch hier reden wir jetzt von der nicht High Budget ist, ne? Das ist so ein Mid-Budget-Segment. Ich sag das immer so, weil wir hier dieses Normies-Ding haben, das ist eigentlich so etwas, was mich persönlich überhaupt gar nicht schert, ob das jetzt eine große Produktion ist oder so oder nicht. Aber weil wir diese Einstiegsfrage haben, wollte ich das an dieser Stelle nochmal erwähnen. Yeez ist für alle Leute echt gut geeignet, die ein actionbasiertes Rollenspiel haben wollen, wo man direkte Kontrolle über den Charakter hat und wo es sehr schnell auf Reflexe und Schnelligkeit ankommt. Du hast ja gerade gesagt, dass du bei Final Fantasy VII so dir so ein bisschen das Rhythmusgefühl fehlt. Deswegen weiß ich nicht genau, ob Yeez so für dich im Speziellen geeignet ist. Aber wenn es Leute gibt, die sagen, ja, das ist rundenbasierte Zeug und Sachen im Menü anklicken und sowas nicht so mein Ding und auch so bei Octopath Traveler mäßig, ne, dass man dann irgendwie Sachen irgendwie ausführt und eine Taktik irgendwie erstellt und so. Nicht mein Style, aber grundsätzlich interessiert mich halt schon so dieses JRPG, diese Welt und ne, diese Fantasy-Welt und der ganze Stil drumherum. Dann guckt euch unbedingt mal Yeez an, weil das ist quasi ein sehr schnelles Action-Game mit Rollenspielelementen. Und der neueste Teil, Monstrum Nox, ich lass mich nicht lügen, der ist jetzt im Februar, glaube ich, rausgekommen, ne? Der ist hässlich. Die sind alle nicht hübsch, die Spiele. Aber spielerisch, inhaltlich ist das ein fantastisches Spiel. Man hat selten so das Gefühl, dass man so eine gute Kontrolle über den Hauptcharakter hat. Also dieses Körpergefühl für die Hauptfigur und auch generell für die anderen Charaktere ist einfach exzellent. Wenn man da einmal drin ist, mit Ausweichen, Hechten, das geht sehr stark mit Hiebwaffen und man schmeißt man auch mit Zaubern um sich und so. Es spielt sich halt fast wie so ein Character-Action-Game, nur nicht so kombolastig. Also es geht schon so echt auch in Richtung Devil May Cry und so. Und dann werden die Gegner immer fetter und die Monster werden immer größer und man irgendwie hat das dann so eine Sogwirkung, dass man kann dann irgendwann nicht mehr aufhören. Und ich habe halt den Vorgänger, Yeez 8, Lacrimosa of Dana heißt der. Das spielt auf so einer Insel. Das hat mich einfach reingezogen. Das war auch so ein Spiel, das man auch ganz wunderbar portabel spielen konnte, konnte man auch gut unterwegs spielen, gab es auch für Vita und so. Und wirklich ein Tipp für Leute, die keinen Bock auf diese überladenen, rundenbasierten Kampfsysteme haben, wenn ihr sowas Schnelles sucht, dann guckt euch das mal an. Außerdem, das muss ich nochmal abschließend sagen, sitzt da das Komponistenteam von Falcom dran und die sind legendär für ihre Musik. Die musikalische Note, die haben so, das ist nicht so dieser klassische Orchestral-Soundtrack, der hier auch so vereinzelt drin ist, aber der auch ganz schön ist. Aber sie machen sehr viel mit Rock und sehr viel mit so rockigen Punk-Elementen teilweise auch so ein bisschen drin. Und das kommt mega.
Schön, dass wir Punk wieder drin
haben. Ja, und das kommt mega geil. Das ist halt so diese Mischung aus, manchmal ist da auch so, es sind auch Streicher mit drin und Violinen und so weiter. Und das Ganze dann kombiniert mit Rock und Gitarre und so. Und das ist total geil. Das sind so Melodien, die man kriegt man dann irgendwann nicht mehr aus dem Kopf. Kann ich sehr empfehlen.
Und du würdest auch den neuesten Teil empfehlen?
Ja, also der ist, ich muss sagen, okay. Also das Setting hat sich geändert. Bei Lacrimosa of Dana, dem achten Teil, den gibt es auch für PS4, Und der spielt auf einer Insel und das war optisch ein bisschen abwechslungsreicher. Ne? Es war zwar alles jetzt nicht State of the Art, aber es fand, das war irgendwie schon ganz nett aus. Und ich muss aber sagen, dass das Setting ist das Neue, ist halt so eine riesige, es ist so eine große Metropole und deswegen siehst du da sehr viel Grau. Und das ist etwas, was mich persönlich nicht so abholt. Das ist etwas, das Setting, würde ich sagen, ist schwächer als bei der Kimosa auf Dana, wegen der optischen Abwechslung. Irgendwann vergisst man das aber irgendwie. Also es hat mich dann trotzdem irgendwie so reingezogen. Wie bei vielen JRPGs gibt es am Anfang auch immer so eine Hürde. Ne? Also es ist bei vielen Rollenspielen so, dass man dann auch immer erstmal ein paar Stunden braucht, bis man alles begriffen hat und bis man so in diese Welt reingezogen wird. Das ist bei Yeez, Wise, wie auch immer, auch genauso. Also man braucht auch irgendwie nicht nach der ersten Stunde urteilen, sondern wirklich erstmal eine Weile spielen. Aber dann irgendwann hat sich das ganz gut gefangen. Also ich fand's, ich würde den neuen Teil auch empfehlen. Den gibt's für PS4 und Switch, glaube ich.
Sehr gut. Damit hätten wir.
Wie viele? Wie viele Titel hätten wir denn? Weiß ich
nicht. Also auf jeden Fall PS4, das weiß ich, weil da bist gesehen.
Genau. Die habe ich hier auch sogar im Regal, habe ich gerade in der Hand.
So, dann kamen wir, die Nominierungen, Yakuza 7, Final Fantasy 7, Persona 5, Ni no Kuni 1, Octopath Traveler, Dragon Quest 11, Atelier Riser, Ever Darkness and the Secret Hideout.
Diese Namen.
Yeez, Wahnsinn. Yeez 9, Monstrum Nox. Okay.
Geil.
Gut, ich glaube, das ist doch ein schönes Tableau.
Ja, und auch, ich glaube, es ging bei der Nominierung ja auch um halbwegs aktuell, ne? Oder?
Wir machen das jetzt einfach mal halbwegs aktuell, oder? Genau. Weil sonst kommt ja dein Wald. Wir können ja irgendwann mal bester JRPG-Klassiker für Normies
machen. Dieses Wort! Für Normies, ey. Oh Gott, ey, da muss
das. Genau, da müssen wir natürlich bei Final Fantasy VII das Remake.
Also, Christian ist bei der nächsten Folge auf jeden Fall eine Erklärung schuldig, ne? Also, vielleicht haben wir das jetzt völlig falsch verstanden und er meinte was völlig anderes. Und die ganze Folge so. Ja, aber jetzt ist es halt ja, so.
Das kann sein, aber wäre natürlich ein bisschen bitter, wenn quasi, ich meine, die LGS-Entscheidungen, das sind natürlich diejenigen, die Treiber sind eines ganzen Mediums, also wo quasi einfach Pflöcke eingeschlagen werden, wo Dinge einfach unumstößlich danach feststehen. Es wäre natürlich sehr schlecht, wenn da aufgrund eines Missverständnisses ein Webfehler quasi in diese Kultur eingewebt würde, weil plötzlich etwas als bestes JRPG für Normies gilt, obwohl das überhaupt nicht für Normies ist, weil wir nicht verstanden haben, was ein Normie ist. Aber
ja, das wäre geil.
Aber
gut. Ja, so ist es jetzt. So.
Dieses Risiko müssen wir eingehen.
Wenn es ein Fehler war, wir stehen zu diesem Fehler. Ne? Es ist dann genau. War das jetzt ein 50 Minuten langer Kommunikationsfehler und aber ihr habt jetzt trotzdem ein paar Tipps rausgenommen, weil die jetzt auch ein bisschen weggehen von den großen Mainstream-Titeln. Genau. Also ich kann nur sagen, das Feld ist groß. Ne? Ich habe auch viele Sachen noch nicht gespielt. Auf Switch sind auch wahnsinnig viele kleinere JRPGs rausgekommen. Man kann sich generell an so bestimmte Publisher halten, wie NIS America zum Beispiel, NES, Nippon Ichi Software, die jetzt auch Yeez Wise, ach Gott, dieser Name, ne? Wie auch immer man das ausspricht, dass die auch das rausgebracht haben, die haben auch viel im Portfolio, was auch interessant ist. Das ist halt, also es gibt halt zwei Genres, mit denen ich mich sehr gut auskenne, das ist Horror und JRPG und vielleicht noch Arcade Racer. Und da gibt's halt, wenn man da einmal anfängt zu graben, ist es einfach wahnsinnig groß. Es ist ein riesen Rabbit Hole. Ich hoffe, wir haben jetzt eine gute Mischung aus großer Mainstream und ein paar kleineren Geheimtipps. Ich bin mal gespannt, wie die Wahl dann ausfällt.
Bin ich auch. Mhm. Ja, vielen Dank, Michael, dass du bei uns warst. Ich habe viel gelernt und danke für diesen Einblick. Sehr faszinierend und ich habe mega Bock auf dieses Atelier-Spiel. Mega Bock. Hier richtig schön die asiatische Frieda endlich zu spielen. Genau, dich und natürlich den lieben Manu, der ja mit uns sowieso ein Crossover-Format macht, den Gürtel, kann man bei Patreon unterstützen. Und das solltet ihr da draußen alle tun. Dann könnt ihr nämlich immer mehr Und das solltet ihr da draußen tun.
Ja,
vielen Dank, Micha.
Ich wollte noch mal kurz darauf hinweisen, also In St. Moin findet man mich natürlich auch und ich werde jetzt im Frühjahr auch mein Videoprojekt wiederbeleben. Vielleicht.
Welches Video?
Ich wusste, dass du da jetzt fragst. Ich habe vor In St. Moin habe ich tatsächlich einen Videopodcast gehabt. Der hieß. Da gab es Kollisionsabfrage. Das war ein Blog.
Ach doch, natürlich. Ja, Kollisionsabfrage kannte ich. Also
genau. Blog. Und das ist jetzt lange Zeit liegen geblieben. Aber ich habe es nicht gelöscht oder auch nicht offline genommen. Und ich würde ganz gerne da an dieser Stelle weitermachen. Und was mir jetzt die letzte Zeit halt gefehlt hat. Weil ich das selber gerne sehe. Ich schaue unheimlich gerne Video-Essays und ich schaue unheimlich gerne Videodokumentationen. Ne? Es gibt so richtig tolle Formate auf YouTube und das hat irgendwie die Lust wieder in mir geweckt, auch selber wieder in dieser Richtung zu produzieren. Und ich würde das jetzt ganz gerne im Frühjahr diesen Jahres, also quasi jetzt, irgendwann in den nächsten 3 Monaten dann wieder nochmal starten. Also wenn ihr da nochmal guckt, das im Auge behaltet, da werden jetzt auf jeden Fall ein paar neue Sachen kommen. Und ich bin da sehr gespannt, dass da was ist. Kennst du dieses Gefühl, wenn etwas so in den Fingern juckt und du jahrelang irgendwie was starten wolltest? Ich wollte eigentlich schon letztes Jahr damit starten, aber dann kam die dumme Pandemie, man braucht ja für Video eigentlich auch die Gelegenheiten, was zu drehen. Ne? Und bei mir würde sich das sehr viel Interviews drehen und wirklich Leute besuchen. Und das ging ja jetzt ein Jahr nicht. Ich dachte jetzt aber, ey, machst du halt das Beste draus. Also dann sind es halt Video-Interviews über Skype und es gibt auch ein paar ältere Materialien, die man vielleicht noch verwenden kann und einfach erstmal starten und gucken. Und wenn die Situation besser wird, dann wird natürlich auch die Produktionsqualität besser. Und das würde ich ganz gerne jetzt wieder weitermachen. Wollte ich nur mal darauf hinweisen. So ein kleiner Teaser für die Zukunft.
Ja, total gerne. Also ich bin sehr gespannt. Also ich, willst du dann die Video-Essays, machst du die dann auf Deutsch, Englisch? Machst du
das ist noch so die Frage. Ich würde es gerne beidsprachig machen, wenn ich das sowieso schon aufschreibe, dann ist es halt schnell gemacht, das auch zu übersetzen. Ne? Also das Videomaterial würde sich ja nicht verändern in der Produktion. Und da nochmal die englische Version einzusprechen, wenn ich das Ding, das ist so jetzt zumindest mein hochgesteckter Plan. Und Fokus ist da, wie ich das in der Vergangenheit schon vorhatte, eher auf die kulturelle Richtung und auf die künstlerische Richtung einzugehen. Also immer, wenn Entwickler wirklich in den Videos sitzen, dann geht es auch eher um das, was sie an den Spielen künstlerisch auch gemacht haben. Ne? Also um Art Design, um die Musik, um die Gestaltung, was wollten sie mit dem Spiel machen. Das will ich ein bisschen stärker in den Vordergrund rücken. Und irgendwie ist Anfang des Jahres was passiert, als ich The Medium gespielt habe, das Horrorspiel aus von Bluebird Team. Ja. Das hat in mir wieder so diese, da habe ich wieder bemerkt, wie sehr ich Horrorspiele liebe. Ne? Es gibt manchmal so Spiele, die erinnern dich einfach daran, wie sehr du dieses Genre einfach liebst. Und das hat in mir wieder diese Flamme entfacht. Deswegen ist auf jeden Fall fest eingeplant, dass ich ein Horrorformat mache, wo es speziell um Horrorspiele geht. Was auch irgendwie komisch ist, dass ich das so lange habe sitzen lassen, weil ich habe ein ganzes Regalfach voll mit Horrorspielen, auch mit den ganzen Klassikern von damals auf der PlayStation 2. Und es gibt so viel zu sagen und so viel zu entdecken. Das ist so ein tolles Genre. Jetzt ist ja auch dieses Schweizer Horrorspiel rausgekommen, das Mundorn oder so, wie das ausgesprochen wird. Was mich auch sehr fasziniert. Und das hat einfach diese Flamme ist wieder da und ich will das unbedingt machen. Das soll auf jeden Fall jetzt im Frühjahr wieder passieren.
Sehr gut. Schön. Also halt uns da auf dem Laufenden und wir laden dich sehr gerne wieder mal ein. Vielleicht machen wir auch mal bestes Horrorspiel
für Normies. Was ist das, wollte ich gerade sagen? Bestes Horrorgame für Normies, ja.
Genau. Okay, danke dir, Michael. Und ihr da draußen, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ihr müsst Geschichte schreiben. Und ihr macht das auf die beste denkbare Art, nämlich über ein demokratisches Verfahren, über eure Stimme. Stimmt ab in unserem Forum, welches ist das beste JRPG für Normies. Eine Woche habt ihr Zeit und das, was dann am Ende gewinnt, wird dann in unser Wiki eingetragen und ist dann einfach das beste Spiel für Normies. So läuft das eben bei uns.
Sehr schön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Ciao.